So, als nächsten Redner begrüßen wir sehr freudig Herrn Johannes Loxen von der Sernet GmbH mit seinem Vortrag vom Lieferant zum Anbieter Open Source selbstbewusst verkaufen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank. So viele unbekannte Gesichter und ein paar Bekannte, das ist toll. Finde ich toll, dass überhaupt noch jemand da ist. Ich mache da weiter, wo ich heute um 11 Uhr angefangen habe. Ich hatte heute Morgen erzählt über Fragen, die uns im Open-Source-Bereich betreffen, wenn es darum geht, wenn man inzwischen im Markt angekommen ist und dort seine Software verkauft und auch sich den üblichen Marktmechanismen unterwerfen muss. Und ich wollte jetzt heute Abend ein bisschen was erzählen, wie es dann eigentlich losgeht, wenn man sich tatsächlich mit Vertragsrecht, mit Preisfindung und solchen Dingen beschäftigen muss. Ich hatte auf dem letzten Linux-Tag mal einen Vortrag gehalten zum Thema Preisfindung und auch tatsächlich mal ein bisschen in Preise tatsächlich gewühlt und geguckt, was muss man eigentlich für solche Sachen nehmen. Kann man hinterher im Frageteil vielleicht nochmal drauf eingehen, wenn jemand da letztes Jahr nicht da war, war eine ähnliche Zeit. Fangen wir mal an. Wenn man mit seiner Open-Source-Software in einen Markt eintritt, der es gewohnt ist, Open-Source-Software vorzufinden, dann hat man ein bisschen weniger Überzeugungsarbeit zu leisten, weil vielleicht der Kunde schon ein Linux-System hat oder er OpenOffice verwendet oder sonst in irgendeiner Form damit unterwegs ist, sodass man sagt, ja, fein, das ist nicht mehr meine Aufgabe, jetzt Evangelismus zu betreiben und überhaupt von den Vorteilen von Open Source zu erzählen, aber man kommt vielleicht auch in einen Markt, in dem der Kunde schon erste Enttäuschungen mit Open Source hinter sich hat. Das heißt, man ist jenseits des Hype-Cycles, die erste Euphorie ist schon weg, man hat schon gehört, dass so ein Auswärtiges Amt doch nicht Linux-Desktops ausrollt oder wie neulich in Freiburg, dass doch kein OpenOffice bleibt, sondern man zurückgeht zu Microsoft Office. Das heißt, man ist in einem Markt, wo die Leute auch mal von Open-Source-Software wegmigrieren. Das Wichtigste ist da, keine Panik zu bekommen, sondern genau zu realisieren, dass man in einem Markt ist, der sich natürlich hin und her bewegt und dass man ein Selbstbewusstsein auf die Matte bringen muss, zu sagen, na ja, vielleicht ist meine Software, die ich mit Open-Source-Mechanismen erstellt habe oder die ich jetzt entsprechend verteile, vielleicht doch ein bisschen besser als Software, die mein Kunde dort in der proprietären Auswahlecke gefunden hat. Wichtig als erstes, man muss verkaufen, was gebraucht wird. Ist eine Regel, die sich banal anhört, ist aber das Wichtigste überhaupt. Was der Kunde nicht braucht, kann ich ihm nur schwer aufschwätzen. Und es ist deswegen schon, ich sag mal, mein Stichwort ist Tamagotchi. Wenn die Leute Tamagotchis brauchen, dann verkauft man ihnen Tamagotchis, bis sie es nicht mehr wollen. Und so kann das Leben wunderbar sein, wenn man nicht noch Ideale hat. Das heißt, das Zweite, wenn man weiß, ich möchte etwas verkaufen, was gebraucht wird, ist, ich möchte etwas verkaufen, hinter dem ich stehe. So, und wenn man das jetzt in Deckung kriegt, dann ist man für den Markt geschaffen. Dann kann man losgehen und sich mit den Hindernissen des Marktes beschäftigen. Beides muss zusammenkommen. Ich muss verkaufen, was da draußen gebraucht ist. Das ist schon schwer. Und dann muss ich auch noch dahinter stehen. Es gibt Leute, die schwatzen irgendwelchen anderen Leuten Versicherungen auf und finden das gut. Und es werden Versicherungen auch definitiv im Markt gebraucht. Kann man machen. Wenn wir jetzt zu den Unglücklichen gehören mit Idealen für Open-Source-Software und wir wollen das da draußen verkaufen, können wir froh sein, dass da draußen Open-Source-Software gebraucht wird und auch schon eingesetzt wird. Wir müssen nur aufpassen, dass wir weiterhin richtig argumentieren und dafür sorgen, dass unsere Alleinstellungsmerkmale auch tatsächlich verfangen. Und da gibt es zwei wesentliche Punkte für mich, die man dann in diesen Prozess unterbringen muss. Erstens, wir sind besser. Und zweitens, wir haben Alleinstellungsmerkmale. Das heißt, es gibt nicht nur die Punkte, wo wir besser sind, sondern es gibt die Punkte, wo wir ganz alleine dastehen und diese Sachen anbieten. Das ist immer das Beste, wenn man das hat. Dann hat man nämlich die Möglichkeit, beim Kunden tatsächlich zu verfangen. Besser muss manchmal auch sein der Preis. Die Zeiten, wo man Open-Source-Software verkauft hat, weil man ja Open-Source-Software anbietet, sind vorbei. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Schutz mehr, kein Minderheitenschutz nach dem Motto, ach, ihr seid ja die Leute, die wir hier noch so ein bisschen unterstützen müssen und entsprechend dann vielleicht noch einen Bonus hat. Das merkt man jetzt sehr in der öffentlichen Hand. Heute Morgen sagt der Staatssekretär, ja, wir wollen hier im Land Berlin mehr und mehr Open-Source-Software einsetzen. Naja, im 20. Jahr Open-Source ist die Open-Source-Nutzung im Land Berlin vernachlässigbar gering. Da ist also viel Potenzial, da ist also in der Vergangenheit nicht viel passiert. Und man muss sich dann schon fragen, was einem in einem Microsoft-Frühstück erzählt wird, was dort alles gemacht werden soll. Kommen wir zurück zum Thema. Die Frage also, ich habe jetzt eine Software, die ist in bestimmten Belangen besser. Die ist entweder günstiger oder leistungsfähiger. Das sind die beiden wesentlichen Punkte. Oder sie hat irgendeine Art von Attraktivität, für die der Kunde sonst wie bereit ist, Geld hinzulegen. Das ist zum Beispiel so ein Apple iPhone, das ist weder günstiger noch besser als irgendwas anderes, aber es hat ein paar schöne Vorteile, wenn man es vorzeigen kann. Aber das ist im Open-Source-Bereich in der Regel sehr schwer, mit einem Produkt zu werben, das sozusagen in irgendeiner Weise sexy ist. Das heißt, wir müssen uns schon darauf verlassen, dass unsere Software bessere Funktionalitäten bietet oder tatsächlich preiswerter ist. Und damit müssen wir zum Kunden gehen und dann müssen wir dazu unsere Alleinstellungsmerkmale rausarbeiten. Schön ist, wenn man bei OpenOffice zum Beispiel mit viel mehr Dateiformaten arbeiten kann. Man muss nur gucken, ob der Kunde das auch tatsächlich braucht. Das ist der eine Punkt. Und dann muss man sich die Quadranten klar machen, in denen man sich bewegt, dass man nämlich sagt, es gibt Bereiche unten links, da bin ich weder besser, noch habe ich irgendwelche Alleinstellungsmerkmale. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, da verkaufe ich nichts. Dann gibt es den Bereich, ich bin in einem Markt, wo sie alle sind. Nehmen wir mal Firewalls. Da kann ich mit Linux-basierten Firewalls bestimmte Vorteile erarbeiten und mich gegen eine Fortinet oder Cisco oder Checkpoint Firewall One zum Beispiel über den Preis abgrenzen und sagen, ich kann das billiger machen. Voll kompetitiver Markt. Ich muss feststellen, ich bin der Bessere, obwohl es da draußen Produkte gibt, die genau das Gleiche tun. Das ist der Bereich. Und es gibt den Bereich, wo ich ein Alleinstellungsmerkmal habe. Das ist immer das Glücklichste. Wenn ich zum Beispiel eine Software geschrieben habe und alle, die Software ist noch sehr klein, die sind alle in meinem Team und alle sind, diese Software kann man nur bei mir kaufen. Das ist das andere Extrem. Das ist der untere Quadrant. Man könnte sich vorstellen, dass der Quadrant oben in der anderen Ecke der beste ist, nämlich da, wo ich nicht nur das Alleinstellungsmerkmal habe, man kann es bei mir kaufen, sondern eben dort auch noch tatsächlich das noch am besten vergleichbare Produkt zu haben. Hier muss man immer aufpassen, wenn Sie wirklich ganz allein in Ihrem Markt sind, hat das vielleicht auch seinen Grund. Nämlich, dass es dort gar keinen richtigen Markt gibt. Wir haben schon viele Dinge gesehen, wo die Leute das Beste erfunden haben, was es gibt. Sie waren ganz alleine da. Es hat aber wirklich keiner gebraucht. Also bitte aufpassen. Mit Alleinstellungsmerkmalen kann man nur bis zu einem bestimmten Punkt wuchern. Irgendwann steht man auch alleine da. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was kann der Kunde gebrauchen. Wichtig ist, dass man Alleinstellungsmerkmale herausarbeitet, gerade im Open-Source-Bereich, zum Beispiel über Mitarbeiter. Das heißt, habe ich ein oder mehrere Teammitglieder meines Produktes bei mir auch in meinem Unternehmen unter Vertrag? Oder habe ich gute Verbindungen in dieses Open-Source-Team? Wer von Ihnen als Freelancer unterwegs ist, muss optimale Verbindungen in das Open-Source-Team haben, das die vertriebene Software auch herstellt. Also wenn Sie zum Beispiel OpenOffice-Dienstleistungen verkaufen wollen, tun Sie es gut daran, mit den Kollegen, die auch am Stand stehen und OpenOffice oder LibreOffice herstellen, auch in einem sehr guten Kontakt zu stehen. Sonst haben Sie Probleme, diese Software kompetent zu verkaufen. Die zweite Sache ist, ob das Produkt vielleicht gerade aus Ihrem Haus kommt. Das dritte ist vielleicht die geografische Lage. Wenn Sie das Glück haben und Sie sitzen in einem schwach entwickelten Gebiet und dort wird Linux-Support benötigt und sonst niemand, dann sind Sie da auch gut gefragt. Das Wichtigste in dem Bereich, wenn Sie gewerblich Open-Source-Software verkaufen wollen, ist die Preisfindung. Und da gilt für mich immer eine einfache Regel, Preise hoch und lieber weniger verkaufen zu höherem Preis, als versuchen, eine Preisspirale mitzumachen. Wenn Sie sich angucken, die großen Beispiele, bei der Landeshauptstadt München hat Microsoft zum Schluss gesagt, wir verschenken das ganze Zeugs. Und trotzdem sind sie nicht zum Spiel gekommen. Schauen Sie sich Universitäten an, wo Microsoft sein Office-Paket verschenkt, nur damit die Studenten da früh mit ihnen in Begegnung kommen. Sie können sowieso nicht gegen einen Wettbewerber, der schon da ist und eine proprietäre Software verkauft und finanziellen Background hat, gewinnen, wenn sie über den Preis gehen. Das heißt, gehen sie nie über den Preis, sondern gehen sie über ihre Kompetenz und versuchen sie, so wenig wie möglich Kunden zu finden, die so viel wie möglich Geld bezahlen. Das ist einfach meine Idee, wie man dann nämlich mit beschränkten Ressourcen überhaupt rauskommt. Und man muss länger suchen, man muss Geduld haben und die Kunden identifizieren, die die Lösung brauchen, die man hat, und die dann in der Lage sind und bereit sind, dafür auch Geld zu bezahlen. Das hat viel mit Verbindungen zu tun, wen man kennt. Das ist wieder das Thema Open Source, hat viel mit Communities zu tun, aber auch mit Communities, die sich im Markt schon kennen und das gewisse Vertrauen dann auch raus haben. Zum Schluss müssen Sie sich klar sein, dass Marketing mit Open Source wirklich nur Augenwischerei ist. Denn bei den meisten Kunden, nehmen Sie mal an, 90% Ihrer Kunden geht die Entscheidung über den Preis. Ob Sie nun bei der öffentlichen Hand in der Vergabe mitmachen, ob Sie beim Industrieunternehmen unterwegs sind, zum Schluss entscheidet der Preis. Und wenn Sie zum Beispiel eine Software rausgeben oder verkaufen wollen, die per Subskription läuft und der Kunde sagt, er möchte gerne eine 10-jährige Subskription mit einem einmaligen Kauf einer proprietären Software vergleichen, dann verlieren Sie fast immer. Nehmen Sie irgendein Produkt, nehmen Sie ein Red Hat Enterprise Linux, nehmen Sie ein Zarafa Server gegen Exchange, nehmen Sie irgendetwas. Wenn der Kunde nur lange genug seine Kaufsoftware in Betrieb hat, dann verlieren Sie heutzutage tatsächlich dieses Rennen. Wir haben Studien gemacht für Kunden, wo in der Regel zum Beispiel Zarafa versus Exchange nach 6 Jahren der Turnaround kommt. Wenn Sie Exchange kaufen und länger als 6 Jahre betreiben, sind Sie billiger als eine Zarafa-Subskription laufend zu beziehen. Und dann muss man argumentieren, dass nämlich am Ende der 6 Jahre der Kunde die aktuellste Zarafa-Software hat und kein 6 Jahre altes Exchange und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sie proprietäre Software vergleichen mit Open-Source-Software, können Sie gerne auf den offenen Charakter Ihrer Software hinweisen. In der Regel interessiert den Kunden überhaupt nicht, ob ein Firefox, ob ein Zarafa, ob ein OpenOffice, ein LibreOffice Open-Source ist. Das kann der sowieso nicht in irgendeiner Weise mit dem Quellcode verarbeiten. Also ganz wichtig, gehen Sie hin, seien Sie selbstbewusst, halten Sie die Preise hoch, nehmen Sie Open Source Software als einen Sympathiefaktor und sehen Sie zu, dass Sie dann den optimalen Preis dafür erwerben und passen Sie auf vor Preisvergleichen nach dem Munde, Subskription kostet mich ja nur 279 Euro für ein REL im Jahr, während ein Microsoft Small Business Server jetzt, was weiß ich, 3000 Euro kostet. Nach 8 Jahren hat sie dieser Vergleich gekniffen oder nach 10. Ganz wichtiger Punkt. Es gibt also, ganz wichtig, keinen Artenschutz für Open-Source-Software mehr. Also das ist eine Sache, die inzwischen durchgelaufen ist und deswegen muss Open-Source-Software besser sein und deswegen hören Sie auf zu jammern, wenn mal proprietäre Software gewinnt. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man sagt, klar, Freiburg, Auswärtiges Amt und so weiter, anstelle des IT-Leiters im Auswärtigen Amt hätte ich auch keinen Linux-Client eingeführt, da wäre ich schön bescheuert, aber da gibt es Gründe, kann man bei Heise auch nachlesen, da gibt es einen schönen Artikel von Oliver Dietrich, aber in der Argumentation seines eigenen Produktes muss man nachvollziehbare entsprechende Argumentationen finden. Ganz wichtiger Punkt, akzeptieren Sie Verträge. Gehen Sie nicht hin und sagen, wir sind doch die mit Open Source und mit Haftung und Gewährleistung habe ich nichts am Hut. Die Zeiten sind ebenfalls vorbei. Schauen Sie sich lieber an, wie zum Beispiel in der öffentlichen Hand Verträge gemacht werden. Wir haben das mal gemacht, es gibt in der öffentlichen Hand Rahmenverträge, die heißen EVBIT. Wer das nicht weiß, googelt das mal nach. EVBIT heißen die wesentlichen Rahmenvertragswerke der öffentlichen Hand. Da gibt es zum Beispiel EVBIT-Dienstleistung und das ist ein Vertrag, den wir nur machen, wenn es darum geht, Dienstleistungen zu verkaufen, denn das sind die besten Verträge unter der Sonne. Da steht gleich im ersten Satz drin, der Auftragnehmer schuldet den Aufwand, der Auftraggeber schuldet das Ergebnis. Ich kenne keinen einzigen Industrievertrag, wo im Dienstleistungsvertrag vorne gleich drin steht, das ist ein Vertrag nach Aufwand und der Auftraggeber schuldet das Ergebnis im werkvertraglichen Sinne, das ist ja kein Werkvertrag, und der Auftragnehmer schuldet nur den Aufwand, das steht da gleich vorne drin. Danach kann man sich gleich schlafen legen. Wir versuchen auch immer mit unseren Industriekunden diesen Vertrag zu machen. Und das klappt auch sehr gut, weil der denkt, EVB IT, fein, öffentliche Hand, das wird schon klappen. Das sind extrem industriefreundliche Verträge. Lesen Sie sich das mal durch. Sehr schick. Haftungssummen sind begrenzt. Die einzigen Geschichten, die Sie natürlich haben, sind, dass Sie für bestimmte Patentstreitigkeiten gerade stehen, aber immer nur bis zur Höhe des Auftragswertes. Auf EVB IT-Rahmen zahlen Sie niemals mehr Geld zurück, als sie bekommen haben. Das gibt es in der Industrie nicht. Da geht es deutlich finsterer zur Sache. Dasselbe ist, wenn Sie Software überlassen. Wenn Sie eine Open-Source-Software, wir machen das zum Beispiel so, dass wir an die öffentliche Hand Open-Source-Software nach EVB, IT, Softwareüberlassung Typ A übermitteln. Finden Sie weiter unten unter den Rahmenvertragswerken. Das sind Verträge, die Standards, da wird zum Beispiel mit solchen Standard-Software-Verträgen wird Microsoft Word vom Hersteller oder Distributor oder Lieferanten zum Endkunden getragen. Und das sind sehr industriefreundliche Verträge. Lesen Sie sich das durch und stellen Sie fest, dass das nicht besser geht als so. Wenn Sie eine Software-Subskription zum Beispiel zum Kunden tragen wollen, eine Open-Source-Software verkaufen, machen Sie das zum Beispiel im Rahmen von Softwareüberlassung. Nebenbei machen Sie es nicht im Rahmen von Pflege. Pflege ist finsterer. Man muss sich also ein bisschen beschäftigen und dann stellt man fest, dass man wunderbar im System spielen kann und überhaupt nicht lamentieren muss und Sonderverträge sich ausdenken muss, um dem Kunden irgendwie Open-Source-Software geschmackvoll darzubieten und zu sagen, ja, ich möchte irgendwie aus der Haftungs- und Gewährleistungsfrage raus und ob diese Software irgendwann mal in Nordkorea runtergeladen wird, kann ich auch nicht beeinflussen. Also alle Import-Export-Beschränkungen, die Sie da haben, sind ja auch immer in der Regel finster. Auch hier gucken Sie sich mal diese Verträge an, die sind da relativ gut. Anders sieht das aus, wenn Sie in die Industrie gehen. Wenn Sie in der Industrie sind, dann haben Sie oftmals gemischte Dienst- und Werkleistungsverträge. Das ist immer das Finsterste, wenn Sie in einem Vertrag sind. Nehmen Sie Telekom, Siemens, IBM, alle. Die geben Ihnen immer AGBs, wo drin steht, du hast Haftung, du hast Gewährleistung, du hast Aufwand, weil die eben sagen, naja klar, der stärkere Vertragspartner diktiert die Bedingungen, das ist immer so. Versuchen Sie mal, ich sag mal, irgendwas an irgendeinen Automobilkonzern zu verkaufen, das ist immer der stärkere, das ist der Einkäufer und der diktiert Ihnen dann die Bedingungen und da kriegen Sie gemischte Dienst- und Werkleistungsverträge rein, die Ihnen dann alle möglichen Haftungen, Gewährleistungen und natürlich den gesamten Aufwand entsprechend mit reindringen. Hier haben wir das kam mal mit einem Kunden in den USA, haben wir einen interessanten Dreh gelernt, der nämlich sagt, akzeptiere sämtliche Vertragsbestandteile, überhaupt gar kein Problem, weil in den USA bestehen die Aufträge immer aus zwei Komponenten. Es gibt das sogenannte Base Agreement, das ist der Vertrag. Und dann gibt es ein Statement of Work, das ist der Auftrag. Und bei den Amis ist es gang und gäbe zu sagen, das Base Agreement geht über Legal, das müssen wir so akzeptieren, das dauert ewig, bis wir das über Unternehmenslegal irgendwie geändert haben. Aber das Statement of Work, der Auftrag, der geht über den Einkauf. Und da können wir relativ schnell sozusagen Einschränkungen für diesen besonderen Auftrag reinschreiben, sodass wir sehr oft sagen, wir machen einen Rahmenvertrag mit dem Kunden, akzeptieren den ganzen Schmonz, ist völlig egal. Das akzeptieren wir einfach, obwohl wir wissen, dass die Open-Source-Software mit bestimmten Dingen dort ganz klar kollidiert. Und dann gehen wir in den Auftrag. Wir sind nicht mehr bei Legal. Wir haben schon einen Rahmenvertrag akzeptiert. Und wenn dann der Auftrag kommt, muss dort rein für diesen spezifischen Auftrag, wo wir dieses und jenes Subject drin haben, müssen wir folgende Einschränkung zwingend machen. Weil, und da muss man in seinen Vertrag reinschreiben, in die Auftragsbestätigung oder in den Auftrag reinschreiben lassen, was hier genau Vertragsgegenstand ist. Und da haben wir Verträge, wo wir schon den 10. Auftrag immer den gleichen aufpassen, dass wir den gleichen Vorsatz haben, sagen, Achtung, zum Beispiel Samba, Open Source Software, internationales Team, wir sind nicht das Team. Wir können nur das Beste aus dem Team rausholen. Wir wissen nicht, ob das in Nordkorea runtergeladen wird und eingesetzt wird, ist nicht unsere Aufgabe etc. pp. Und der Auftraggeber akzeptiert das, weil er weiß, dass das werksimmanent ist sozusagen. Und dann kriegen Sie das durch. Das heißt, trennen Sie die Schweinereien auf zwischen dem Rahmenvertrag, wo Sie in der Regel mit Juristen zu tun haben, und dem eigentlichen Auftrag, wo Sie es mit Kaufleuten zu tun haben, die dann sagen, ja, folgende Dinge müssen wir jetzt hier für diesen Auftrag rausnehmen und ist ja nur eine Ausnahme. Das funktioniert meistens sehr gut. Und damit können Sie halt auch, gerade wenn Sie im Open-Source-Bereich sich nicht so sicher sind, sehr viel Land gewinnen. Sie müssen nur fürchterlich aufpassen, dass Ihre Aufträge das auch immer beinhalten. Das nur so als Hinweis. Dann die wesentlichen Knackpunkte habe ich schon genannt. Das sind Gewährleistung, das sind Haftung und Exportrestriktionen. Da müssen Sie aufpassen. Der Rest ist eigentlich, ich würde sagen, normales Berufsrisiko. Akzeptieren Sie, wenn Sie gewerblich unterwegs sein wollen, dass Sie das gleiche deutsche Recht trifft wie denjenigen, der eine proprietäre Software zum Markt trägt. Das können Sie nicht vermeiden. Seien Sie da realistisch. Wenn jemand Großes Sie verklagt wegen irgendwas, dann kann rein das Risiko, also die Tatsache, dass Sie verklagt werden, Sie schon in die Insolvenz treiben. Das ist auch bei unserer etwas, vielleicht etwas größeren Boot.